Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Prüfstein. Das Design ist zum wichtigsten Merkmal mobiler Geräte geworden. Innenansicht, wie über den inneren Aufbau von Smartphones diskutiert wird. Weichenstellung. Apple richtet sich auf dem Computermarkt neu ein. Ausgerechnet Algorithmen im Alltag, Teil 3, der Gesichtserkenner und das digitale Logbuch. Wart's ab!
Wenn es ein Ding gibt, das aus unserem Alltag überhaupt nicht mehr wegzudenken ist, dann ist es mit Sicherheit das Smartphone. Schätzungsweise 2,5 Milliarden Menschen haben ein Taschentelefon mit Multimedia-Funktion und trotz dieser enormen Präsenz von Smartphones wurden allein 2018 laut Marktforscher Gartner mehr als 1,5 Milliarden neue Smartphones verkauft. Doch was entscheidet eigentlich beim Kauf dieser Geräte? Ist es allein die Technik? Wohl kaum. Das Design spielt heute in der Branche eine überragende Rolle. Doch das Design wird oft als weiche Wissenschaft bezeichnet. Maximilian Schöner, ist das Design wirklich eine weiche Wissenschaft?
Ich würde das Design eine höhere Wissenschaft, fast eine Metawissenschaft nennen, denn sie integriert ja mehrere harte Ingenieurs- und IT-Disziplinen. Wenn ein Smartphone einen Bildschirm aufweist, der die gesamte Front überdeckt, muss es trotzdem gut in der Hand liegen. Das ist klassisches Industriedesign. Aber wie man den Fingerabdrucksensor oder die Selfie-Kamera in dem Display physikalisch unterbringt, ist Sache der Ingenieure. Kommt der Ingenieur dann mit einer halbseidenen Lösung daher, ist es am Informatiker, sie sinnvoll in die Software einzubinden. Und wenn der Prototyp dann am Rechner in 3D fertig ist, sagt der Designer vielleicht, also so geht es überhaupt nicht, es ist viel zu umständlich.
Ist das denn ein echtes Zusammenspiel oder haben die Ingenieure da das letzte Wort, weil sie sagen, es geht nun mal technisch gesehen nicht anders?
Also ich würde 100 Jahre zurückgehen. Das Bauhaus hat hier Akzente gesetzt, wo man das Design ganz nach oben stellt und etwas muss schön sein, damit man es auch gerne bedient. Und ich glaube, in der Smartphone-Welt hat sich die Designabteilungsstruktur verdoppelt, verdreifacht in den letzten Jahren. Und ein Löwenanteil des Erfolgs der Smartphones, wie sie heute sind, wie gern sie auch bedient werden von den Menschen, geht auf diese Designabteilungen zurück. Die Ingenieure hätten total hässliche Geräte hergestellt. Und in den letzten Jahren war das der Brite Jonathan Ive, der bei Apple die Abteilung geleitet hat. Die waren Pioniere diesbezüglich.
Über Jonathan Ive werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Er hat ja in der letzten Woche bei Apple gekündigt und baut nun seine eigene Designfirma auf.
Ideas are extremely fragile.
Ideen, wie unsere Geräte aussehen sollen, sind äußerst zerbrechlich.
Ideas are not predictable in terms of when you'll have them and how many you're gonna have.
Man muss ihnen Raum geben. Ideen kommen nicht nach Plan.
Das sagt Jonathan Ive in einem Werbevideo für Apple. Ive hatte die volle Unterstützung von Steve Jobs, der sehr frühzeitig erkannte, dass sich Geräte nur verkaufen, wenn die Kunden sie gern ansehen, berühren, bedienen. Praktisch die gesamte Konkurrenz baute sich um diese Grundideen von Apple auf. Heute haben Samsung, HTC, Sony und Huawei große Designabteilungen, die dort den Ton angeben. Das Design des ersten iPhones war radikal. Während die Konkurrenz wie Motorola oder BlackBerry winzige Displays und viele Tasten aufwies, hatte das iPhone nur einen einzigen Knopf vorn. Der Rest war Bildschirm. Was man damals ahnte, aber noch nicht wusste, ist, dass die Menschen gar keinen Knopf wollten, sondern nur einen schönen großen Bildschirm ohne Rand. Google hat dafür seinen Fingerabdrucksensor auf den Rücken verlegt. Die meisten Hersteller aber integrierten ihn in den neuesten Modellen in den Bildschirm, wo er bei manchen Geräten nur schwer zu treffen ist. Das Problem des randlosen Bildschirms bleibt, vor allem wegen der Frontkamera, mit der wir unsere Selfies aufnehmen. Marcus Brownlee, ein YouTube-Star mit 9 Millionen Abonnenten, beschreibt die heute gängige Einbuchtung von oben, den sogenannten Notch, als lästige Übergangslösung.
Diese Einbuchtung für die Frontkamera ist keine Lösung, für gar nichts.
It isn't even a feature.
Sie beschreibt nur den unbequemen Zwischenzustand zwischen dem Design der Vergangenheit und den randlosen Telefonen, die wir uns wünschen.
Einige Hersteller bauen die Frontkamera jetzt unter dem Display ein. Damit verschwindet zwar die lästige Einbuchtung, aber die Kameras hinter Glas haben das Handicap, dass sie durch die Fettschicht unserer Finger hindurch fotografieren müssen. Deswegen setzen andere Hersteller in ihren 2019er Smartphones Selfie-Kameras ein, die sich oben aus dem Gehäuse ausfahren lassen. Wenn das Handy bei ausgefahrener Kamera herunterfällt, muss der Beschleunigungssensor dafür sorgen, dass sie sich innerhalb Bruchteilen einer Sekunde ins Gehäuse zurückzieht. Das Design hört nicht beim äußeren Erscheinungsbild auf. Wie aufgeräumt sieht das Gerät innen aus? Über 3 Millionen Aufrufe hatte das kurze Video von Jerry Rick Everything, in dem er ein aktuelles iPhone zerlegt und das Innendesign kritisiert.
Um den Bildschirm vom Rückenteil zu trennen, hat Apple unnötige Hindernisse in Form von 7 windigen Spezialschrauben eingebaut.
Später will Jerry Rick Everything den Kontakt für das Ladekabel isolieren, um ihn auszutauschen.
Dazu muss ich alles darum herum entfernen.
Which is a super poor design. A design
Was armseliges Design. Warum verfrachten Sie dieses Bauteil nicht, wie Samsung und alle anderen das tun, von der Mitte des Motherboards nach unten?
Why tangle everything up if it doesn't need to be?
Die Dramatik bleibt bis zum Schluss.
Der Grund, warum Apple $599 verlangt, um die hintere Abdeckung aus Glas zu ersetzen, ist ganz einfach. Man kann es nicht ersetzen. Apple tauscht einfach den ganzen hinteren Teil mitsamt der Elektronik aus, statt nur das Glas. Apple juckt das nicht. Kauft euch doch einfach ein neues Telefon.
Also, dass die Reparatur von Smartphones Herrschaftswissen ist und dass beim Öffnen immer die Strafe eintritt, dass der Garantieanspruch verfällt, das ist ja hinlänglich bekannt. Dass man aber über die Ästhetik des Inneren diskutiert, das ist doch weniger bekannt, Maximilian.
Ja, das geht so weit, dass manche Smartphones innen drin Alleinstellungsmerkmale präsentieren, die völlig unerwartet zu Mythen werden. Das in China hergestellte OnePlus 1 und 2 zum Beispiel hatte einen knallroten Akku eingebaut, die Nachfolgemodelle aber nicht mehr. Die Nerds bekleben heute die gelb ummantelten Akkus mit roter Folie. Und zu diesem Mythos, der fast ein Fetisch geworden ist, gehört auch, dass man das OnePlus mit rotem Werkzeug öffnet.
Die hohe Bauteiledichte lässt wenig Spielraum für gutes Innendesign. Ist es da nicht verständlich, dass die Hersteller gar nicht wollen, dass man in die Geräte hineinschaut?
Also es ist eine faule Ausrede, glaube ich, dass die Bauteile höher integriert werden, klar. Aber die Handys werden ja auch immer größer. Deswegen gibt es da jede Menge Spielraum für gelungenes Innendesign. Bei Autos gilt es längst als No-Go, empfindliche Elemente wie Scheinwerfer oder den Anlasser so unzugänglich einzubauen, dass man, um sie auszutauschen, x andere Teile ausbauen muss. Form follows Function bedeutet bei einem Smartphone eben auch, wenn man den Austausch eines Displays oder Akkus als nicht unübliche Funktion ansieht, also passiert immer wieder, muss die Form dem folgen, indem sie den Austausch einfach macht. Auch zum Recycling ist ein sauberer innerer Aufbau wichtig und schließlich spielen auch die Werkzeuge eine Rolle, mit denen die Geräte hergestellt werden. Wie viel Energie fällt an, um eine bestimmte Krümmung im Aluminium herzustellen?
Die Handys sehen ja heute alle mehr oder weniger gleich aus. Sind eigentlich neue Designs für Smartphones in Sicht?
Haben Sie denn schon mal das aufklappbare Handy gesehen?
Natürlich.
Und?
Ehrlich gesagt dachte ich mir, das geht schnell kaputt.
Ja, also die wollten es auf dem Markt schon einführen, aber genau aus dem Grund, also es funktioniert noch nicht richtig, kommt es jetzt noch nicht raus. Man kann die Frage sich stellen, ob man ein Handy braucht, was sich aufhalten lassen kann. Ich halte es für einen Zwischenschritt auf dem Weg zum noch größeren hosentaschenverträglichen Bildschirm.
Wobei man ja sagen muss, auch das ist ja eigentlich eine alte Idee, das gab es schon mal beim Nokia Organizer.
Genau. Aber jetzt eben ein richtig brillanter Touchscreen, den man in der Hosentasche trägt. Ein Tablet-PC, also ein Tablet, ein iPad zum Beispiel, passt nicht in die Hosentasche. Also testen die Smartphone-Hersteller gerade die Größen aus. Wie viel Fläche und Gewicht kann ich in die Hosentasche eines Anwenders reinstecken? Ich gebe mal ein Beispiel. Das Siemens S45 war ein Klassiker, auch in Sachen Design. Kam vor 8 Jahren auf den Markt, unmittelbar bevor die Smartphones kamen. Es waren 90 Gramm schwer. Heutige Smartphones wiegen das Doppelte. Das Siemens war 2 Zentimeter dick. Heutige Handys liegen teilweise weit unter einem Zentimeter. Und das Display war natürlich kein Touchscreen und winzig, die Oberseite aber nur halb so groß wie die von aktuellen Geräten, passte locker in jede Hosentasche. Und dieser Kampf um die Hosentaschen wird weitergehen und die faltbaren Handys haben da die Nase vorne. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir rollbare Bildschirme bekommen. Die müssen aber immer Touchscreen sein, da führt kein Weg zurück. Der berührungsempfindliche Bildschirm ist einer der Meilensteine im Design, ähnlich wie die Computermaus. Ich sehe immer wieder Menschen, die auf den Bildschirmen ihrer PCs oder Notebook-Computer drauf tippen, ohne dass was passiert, weil es eben keine Touchscreens sind.
Rollbare Bildschirme, da ist die Entwicklung allerdings etwas langsamer, als es die Industrie sich wünschen würde. Das war Maximilian Schöner über Design bei Smartphones und Tablet-Computern. Vielen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Der Apple-Konzern hat in den vergangenen Wochen für ungewöhnliche Schlagzeilen gesorgt, denn er musste vergangene Woche den Abgang seines Chefdesigners Johnny Ive verkünden, der seit 23 Jahren für das Unternehmen tätig war. Ive galt als Vertrauter und enger Weggefährte des verstorbenen Apple-Mitbegründers Steve Jobs und seit dessen Nachfolger Tim Cook die Geschicke des Unternehmens leitet, scheint sich im Konzern ja einiges verändert zu haben. Markus Schuler, Korrespondent im Silicon Valley, lassen Sie uns vielleicht erst einmal über die Personalie Johnny Ive sprechen, von der wir ja eben schon ein kleines bisschen gehört haben. Was sind denn die Gründe für sein Ausscheiden?
Ja, die Antwort, die scheint sehr schnell gefunden zu sein. Es ist schlichtweg Unterforderung, so war zwischen den Zeilen zu hören. Das letzte Gerät, um das sich Ive wohl gekümmert hat, das war die Apple Watch, die Uhr des Unternehmens, die 2015 vorgestellt wurde. Seither hat sich Ive aus dem Unternehmen systematisch zurückgezogen. Er hat wohl an immer weniger Meetings teilgenommen. Das Ergebnis, der 52-jährige Brite hat in San Francisco jetzt sein eigenes Designunternehmen gegründet und erster Kunde ist sein alter Arbeitgeber Apple.
Vor einigen Wochen fand ja die Apple-Entwicklerkonferenz statt. Dort hat das Unternehmen einen neuen High-End-PC vorgestellt, samt eben solchem Monitor. Der neue Computer soll in der einfachsten Ausbaustufe rund $6,000 kosten, wenn er im Herbst auf den Markt kommen wird. Der Monitor, der ist nur ungleich preisgünstiger. Er kostet $5,000. Wird sich solch ein Gerät überhaupt verkaufen können?
Das ist natürlich die spannende Frage. Sie sprechen vom Mac Pro, der schon deutlich in die Jahre gekommen war. Er stammt nämlich aus dem Jahr 2013. Apple wagt da jetzt einen neuen Anlauf. Der alte PC, der litt besonders unter Lüftungsproblemen. Das Design war für einen Computer ungewöhnlich. Die Handschrift von Johnny Ive war da deutlich zu erkennen. Er erinnerte zuweilen etwas scherzhaft an einen Tischmülleimer. Mit dem neuen Mac Pro kommt wieder das alte, das klassische PC-Gehäuse im MIDI-Tower-Format zurück.
Für wen ist denn dieser ja doch recht teure PC überhaupt gemacht?
Ja, Apple hatte ganz klar die Geschäftskunden im Sinn. Es geht um Grafikdesigner, um Fotografen, Videoeditoren. Der Mac Pro ist einer der schnellsten Computer auf dem Markt. Er ist nahezu beliebig ausbaubar und lässt sich aber preislich auf ein Kleinwagenniveau hochjessen.
Ja, und damit schreckt Apple doch eigentlich ziemlich viele potenzielle Käufer ab, oder nicht?
Ich glaube, das stimmt. Das scheint aber wohl mit zur Strategie zu gehören. Man bringt hier eine wirkliche Powermaschine auf den Markt, die sich explizit an Profis richtet. In den anderen Marktsegmenten ist Apple eigentlich recht gut mit seinen iMacs und iMac Pros aufgestellt. Und gerade das Profilager hat dem Unternehmen ja in der Vergangenheit immer wieder zum Vorwurf gemacht, es kümmere sich zu wenig um seine Geschäftskunden, vor allem im Videobereich, im Video-Editing-Bereich war das der Fall.
Ja, und für die hat auch Apple einen neuen Monitor im Programm. Er schafft 6K-Auflösung und hat einen Kontrastumfang von 1 Million zu 1. Gut $5,000 will Apple für den Bildschirm haben. Der Monitor-Standfuß soll nochmal $1,000 kosten.
Ja, der Preis, der scheint erstmal ungewöhnlich hoch für PC-Anwender, für PC-Geräte. Wenn man sich dann aber die technischen Fähigkeiten des Geräts anschaut, dann ist es wohl eher ein Schnäppchen. Vergleichbare Monitore, die nämlich im professionellen Filmschnitt und bei Fotografen zum Einsatz kommen, die kosten bisher nämlich oft das Doppelte und das Dreifache.
Da fragt man sich trotzdem mit dieser Preisstrategie, welche Gesamtstrategie verfolgt da Apple auf dem Markt?
Ja, das Unternehmen hat sich unter seinem neuen Chef Tim Cook vor allem zu einem Konzern entwickelt, der jetzt neue Erlösquellen erschließen will. Und eine scheint eben bei den Geschäftskunden ausgemacht worden zu sein. Die hat Apple in den vergangenen Jahren vernachlässigt. Warm anziehen müssen sich nicht etwa andere Computerhersteller, sprich die direkte Konkurrenz. Vielmehr richtet sich das hochpreisige Segment gegen Hersteller aus der Broadcast-Branche, also Sony oder Panasonic, die bei den Displays zum Beispiel sehr viel teurere Displays auf den Markt bringen.
Über neue Produkte im PC-Markt und über den Weggang des Chefdesigners bei Apple sprach ich mit Markus Schuler. Vielen Dank.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 3: Der Gesichtserkenner.
Es war nur ein Versuch mit 300 Testpersonen und doch beschäftigte er Datenschutzexperten aus ganz Deutschland. Als am Berliner S-Bahnhof Südkreuz 2017 und 2018 Gesichtserkennungssysteme getestet wurden, da war der Protest wirklich groß. Denn nie zuvor wurde die reihenweise automatische Identifizierung von Passanten durch Gesichtserkennungssysteme so umfangreich erprobt. Die Ergebnisse von der Bundespolizei und dem Bundesinnenministerium relativ positiv bewertet, konnten ob der Trefferrate von nur 80% und einer Fehltrefferrate von 1 pro 1000 nicht alle Expertinnen und Experten richtig überzeugen. Doch die Technologie ist in der Welt und wird auch kommerziell genutzt. Der Gesichtserkenner, Teil 3 unserer Reihe von Piotr Heller über Algorithmen im Alltag.
Es wird oft kritisiert, dass hier erstmal so eine Verdächtigung ist. Aber der Computer sagt ja nicht, dass es ein Straftäter ist, sondern dass es mit 80% Wahrscheinlichkeit, mit 50% Wahrscheinlichkeit eine Person ist.
Florian Kirchbuchner vom Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung sieht die häufigen Fehlalarme bei der Fotofahndung 2017 in Cardiff nicht so eng. Der Algorithmus zur Gesichtserkennung, der damals zum Einsatz kam, sei per se erst einmal neutral und verdächtige niemanden. Aber was tut er dann?
Input.
Der Input ist zum einen das Bild der Person, die ich suche. Und ich habe dann in der Datenbank gespeichert noch eine Bildersammlung, in der ich versuche, die Person zu finden.
Der Algorithmus kann aber nicht einfach so Gesichter mit der Datenbank vergleichen, wie es ein Mensch mit Fahndungsfotos tun würde. Er muss sie in etwas übersetzen, mit dem er rechnen kann. In diesem Fall ist das ein Vektor, also eine Zahlenkolonne, die aus verschiedenen Werten besteht.
Der klassische Ansatz ist, dass man ein Gesicht vermisst. Man hat hier die Abstände zwischen Augen, zwischen Mundpartien, die Form des Gesichts und eine Kinnlinie. Über 20 Punkte werden hier festgelegt und die Abstände dieser Punkte werden dann in diesem Vektor beschrieben.
Eine weitere Methode geht davon aus, dass jedes Gesicht als Kombination verschiedener Standardgesichter beschrieben werden kann. Die Gewichtung dieser Schablonen führt ebenfalls zu einem Vektor, der ein bestimmtes Gesicht präzise beschreibt. Soll der Algorithmus jetzt überprüfen, ob ein Gesicht, das gerade einer Kamera vor die Linse kam, in einer Datenbank gespeichert ist, schaut er, welcher Vektor aus der Datenbank am besten dazu passt.
Output.
Am Ende kommt dabei raus ein Scorewert oder eine Trefferliste. Meistens werden hier bis zu 10 Personen ausgegeben, mit einer Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist die Person hier vorhanden.
Das ist die Krux solcher Algorithmen. Sie sind nie 100%ig sicher, sondern geben nur eine Wahrscheinlichkeit heraus. Je nachdem, ab welcher Wahrscheinlichkeit sie Alarm schlagen, gibt es dann mehr oder weniger Fehlalarme. Bei dem Champions League-Finale in Cardiff, so teilte es die Polizei seinerzeit mit, wurden tatsächlich 173 Verdächtige erkannt. Die Algorithmen zur Gesichtserkennung gaben aber auch über 2000 Mal falschen Alarm. In all diesen Fällen habe die Polizei die Videoaufnahmen oder die betreffende Person persönlich überprüft, heißt es. Niemand sei fälschlicherweise festgenommen worden. Besonders effizient klingt das aber nicht.
Performance.
Die Fehlerquoten bei klassischen Bilderkennungssystemen, die sind wirklich im Promillebereich. Wenn ich eine frontale Gesichtsaufnahme habe, funktioniert der Computer mittlerweile besser als der Mensch.
Das ist etwa bei automatischen Passkontrollen so, wo das Gesicht eines Reisenden mit dem biometrischen Foto auf seinem Pass verglichen wird. Beim Abgleich mit großen Bilddatenbanken, etwa von Fahndungslisten, kommen die besten Algorithmen heute auf Trefferquoten von über 70%. Und das, obwohl sie es teilweise mit schlechten Fotos zu tun haben, weil die Gesichter mal von der Seite aufgenommen sind, mal schlecht belichtet. Um dennoch halbwegs treffsicher zu sein, nutzen Gesichtserkennungssysteme maschinelles Lernen. Das heißt, sie lernen beispielsweise mit zigtausenden Trainingsbildern, wie man die Gesichter verschiedener Personen, die sich relativ ähnlich sehen, unterscheidet. Dabei kommen am Ende auch wieder Vektoren raus. Sie beschreiben die Gesichter anhand von über 1000 Merkmalen. Welche das sind, weiß selbst der Programmierer nicht mehr, denn die aussagekräftigen Werte legt der Algorithmus selbst fest. Doch die Automatisierung durch maschinelles Lernen birgt auch Gefahren.
Systemgrenzen.
Es gibt Schwächen, die Algorithmen sind diskriminierend. Die meisten Algorithmen funktionieren bei weißen männlichen Personen am besten, bei schwarzen weiblichen Personen wieder am schlechtesten. Das liegt daran, wo diese Algorithmen entwickelt werden und welche Trainingsdaten ich dazu auch habe.
Das ist eine Schwäche, die sich durch bessere, diversere Trainingsdaten aus der Welt schaffen ließe. Generell hat die Gesichtserkennung aber ein anderes Problem. Eines, das bei vielen Algorithmen auftaucht. Es kommt darauf an, wofür man sie nutzt. Die Technik kann den Zugriff auf das eigene Handy vereinfachen, Fotosammlungen sortieren, Schlangen an Passkontrollen verhindern. Das ist hilfreich. Bei Polizeieinsätzen wie in Cardiff muss aber abgewogen werden. Überwiegen die Vorteile oder sind die zusätzlichen Kontrollen, die aufgrund von Fehlalarmen nötig werden, schon übergriffig? Wohin die Reise gehen könnte, zeigt ein Beispiel aus Shenzhen in China. Dort filmt ein System Menschen, die bei Rot über die Straße gehen. Das Video wird dann auf großen Bildschirmen abgespielt. Eine Art Pranger des 21. Jahrhunderts. Laut Medienberichten arbeitet ein Unternehmen gerade daran, die Gesichter auf den Videos zu erkennen, um direkt persönliche Bußgelder zu verhängen.
Das war der dritte Teil über Algorithmen im Alltag. Nächste Woche dann geht es um den Bewerter.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 27347.
Na Knacki, ich guck mir gerade Urlaubsbilder an und vermisse deine. Wo steckst du denn gerade im Urlaub?
Urlaub? Unterm Auto steck ich. Bin noch gar nicht weg.
Deine Göttin? Die schöne Oldtimer-Kiste aus Frankreich, Frankreich. Was hat sie denn?
Zündkerzen und Anlasser.
Zündkerzen und Anlasser?
Ja, die sind hin und deswegen jetzt raucht der Anlasser.
Du kannst keine Zündkerzen wechseln?
Doch, kann ich. Hab ich. Aber weißt du, was das heißt? Und weißt du, was du da vorher alles abschrauben musst? Kannst du nicht einfach so rein und raus bauen. Die Designer könnte ich kreuzweise.
Aber schick sieht so aus, deine Kiste.
Dafür steht sie. Deine nicht.
Und wenn sie mal steht, Motorhaube auf, reinbeugen, rausschrauben, reinschrauben, Klappe zu, fertig. Hättest du dich mal gemeldet, ich hätte dir helfen können.
Wie denn? Du weißt doch, wo meine Kiste steht.
Jo, in dieser Halle da draußen im Gewerbegebiet.
Im dritten.
Im dritten? So viel haben wir doch gar nicht.
Wenn in jedem dritten Gewerbegebiet das Internet lahmt, gibt's hier nur ein drittes. Hier lahmt es nicht nur, wir haben manchmal auch gar keins. Um was zu bestellen, musst du mit den Bauern mitfahren, zum Stadtrand.
Auf dem Trecker?
Nee, auf WhatsApp.
WhatsApp?
Nein, Dicker, die Bauern haben zusammengeschmissen und einen Shuttlebus gekauft. Den nennen sie WhatsApp. Der fährt einmal täglich Richtung Stadtrand, bis er Netz hat. Für die Sachen, die du nur noch online erledigen kannst. Steuererklärungen zum Beispiel und die vielen Anträge.
Hey, die sind ja pfiffig, die Bauern.
Not macht erfinderisch. Was glaubst du, was hier für ein Potenzial für tolle Geschäftsideen verborgen liegt? Was die hier alles erfunden hätten, hätten sie hier Internet. Die würden nicht nur shoppen, Netflix glotzen und Urlaubsbilder gucken wie du. Warum guckst du eigentlich Urlaubsbilder? Du machst doch nie Urlaub.
Doch nicht meine. Sind Bilder von anderen Leuten für einen Selfie-Scanner. Hat dich mal für dich programmiert, Knacki.
Für mich?
Du wolltest doch immer wissen, wie lange eine Wohnung unbewacht bleibt. Meine Formel verrechnet EXIF-Daten mit dem Sonnenbrandgrad der Opfergesichter und sagt dir exakt voraus, wo es wann, wie lange was zu holen gibt.
Und wenn ich gerade einsteige und sie kommen zurück?
Ach, Knacki, fast alle posten doch kurz vorm Rückflug noch schnell ein Foto vom Airport mit ihrem tollen Sonnenbrand. Wart's ab.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Cyberagentur zieht an den Flughafen Leipzig-Halle. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Das Bundesinnenministerium und das Bundesverteidigungsministerium haben sich darauf verständigt, die neue Cyberagentur mit rund 100 Arbeitsplätzen am Flughafen Leipzig-Halle anzusiedeln. Das Gelände ist allerdings erst ab 2022 bezugsfertig. Deshalb soll die Cyberagentur in einer Interimsphase zunächst in Halle starten. In der Agentur werden IT-Spezialisten zu Sicherheitsfragen bei Behörden, der Polizei und der Bundeswehr forschen. Zu den Themen zählen neben künstlicher Intelligenz und Quantentechnik auch die aktive Cyberabwehr. Nach Darstellung des Bundesrechnungshofs könnte die finanzielle Ausstattung der Agentur aber unzureichend sein.
Textnachrichten können iPhones lahmlegen.
iPhones und iPads, die noch mit einer älteren Betriebssystemversion als iOS 12.3 arbeiten, können durch manipulierte Textnachrichten gewissermaßen ausgenockt werden. Ein Fehler in Apples Nachrichten-App iMessenger kann dazu führen, dass ein wichtiger Prozess des Betriebssystems in eine Dauerschleife geht. Die iPhones werden dann unbrauchbar und können nur reaktiviert werden, indem man sie einmal komplett löscht und neu aufsetzt oder über den Wiederherstellungsmodus reaktiviert. Sicherheitsforscher von Google hatten den Fehler im April entdeckt und an Apple gemeldet. Jetzt machten sie den sogenannten Exploit auch öffentlich.
Das 700-Megahertz-Band steht dem Mobilfunk zur Verfügung.
Seit Anfang Juli dürfen Mobilfunkanbieter Frequenzen im Spektrum von 700 MHz für ihre Anwendungen nutzen. Das gab die Bundesnetzagentur in Bonn bekannt. Ursprünglich wurde das Frequenzband unter anderem für die Übertragung des terrestrischen digitalen Fernsehens DVB-T genutzt. Durch Umstellung auf DVB-T2, das in einem tieferen Frequenzbereich sendet, wurde das 700-Megahertz-Band aber frei. Die Frequenzen aus dieser sogenannten zweiten digitalen Dividende wurden 2015 an die Mobilfunknetzbetreiber versteigert.
Eine App zeigt grüne Welle.
Radfahrer in Düsseldorf können künftig mit Hilfe einer Smartphone-App auf grüner Welle durch die Stadt fahren. Die App Traffic Pilot zeigt ihnen an, ob die nächste Ampel, auf die sie zufahren, noch bei grün erreichbar ist. Sie soll helfen, mit dem Fahrrad flüssiger durch die Stadt zu kommen, ohne unnötige Stops oder starke Brems- und Beschleunigungsmanöver. Steht man an einer roten Ampel, zeigt die App einen Countdown bis zur nächsten Grünphase. Traffic Pilot ist für iOS und Android verfügbar.
Europas Autos werden nicht standardmäßig per WLAN vernetzt.
Die EU-Kommission hatte ein Rahmenregelwerk für die kommende Vernetzung von Autos geplant. Darin war vorgesehen, einen speziellen WLAN-Standard zu nutzen, über den Pkw auf kurzen Strecken untereinander kommunizieren sollten. Allerdings hat eine Mehrheit von EU-Mitgliedsländern, darunter Deutschland, Frankreich und Italien, eine Festlegung auf diese Funknorm nun abgelehnt. Als Alternative stellten sie den Einsatz von Mobilfunktechnik auf Basis von LTE und 5G zur Diskussion. Die weiteren Abstimmungen dürften sich aber noch länger hinziehen.
Symantec steht vor dem Verkauf.
Der US-amerikanische Chiphersteller Broadcom plant offenbar die Übernahme des weltweit größten Antivirus-Anbieters Symantec. Laut Medienberichten sollen die Verhandlungen beider Unternehmen weit fortgeschritten sein. Sie könnten innerhalb weniger Wochen zur Einigung kommen. Symantecs Wert wird von Experten auf rund 15 Milliarden Dollar taxiert.
Sternzeit, 6. Juli. Knutschen im Weltraum. Heute ist der Tag des Kusses. Geküsst wird nicht nur auf der Erde, sondern auch im All. Etwa bei der Begrüßung neuer Kollegen auf der Internationalen Raumstation. Ob im All schon ganz intim geküsst wurde, ist nicht bekannt. Schließlich gehört das zur Privatsphäre der Astronautinnen und Astronauten. Doch inniges Knutschen ist in der Schwerelosigkeit des Weltraums rein technisch deutlich schwieriger als auf der Erde. Schweben die beiden Partner aufeinander zu und berühren sich nur mit den Lippen, so prallen sie umgehend wieder voneinander ab. Die Küssenden sollten sich also vorher am besten in Fußschleifen verankern, was der Freude vielleicht etwas Abbruch tut. Alternativ müssten sich die Partner eng umschlingen. Doch womöglich rotiert das Paar dabei in den Modulen. Das ist im schlimmsten Fall nicht nur Grund zur Freude, denn die driftenden Küsser könnten unsanft gegen eine Wand prallen. Im freien Weltraum sind Küsse unmöglich, denn jeder Mensch steckt in seinem eigenen Weltraumanzug und das Öffnen der Visiere wäre tödlich. Ein besonderer Kuss reist derzeit sogar aus dem Sonnensystem hinaus in die Weiten der Milchstraße. Denn die NASA hat das Geräusch eines Kusses auf ihren beiden goldenen Schallplatten an Bord der Voyager-Sonden verewigt. Sollte also in ferner Zukunft eine extraterrestrische Zivilisation eine der Sonden einfangen und die Platte abspielen, so bekäme sie neben Tiergeräuschen, Musik, verschiedenen Sprachen, Verkehrslärm und Ähnlichem auch einen ganz irdischen Kuss zu hören.
Wird rechter Hass unterschätzt? Über Worte als Waffen wird gleich bei Streitkultur diskutiert. Um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber verabschiedet sich am Mikrofon.